Ja, heute heißt es wieder Aloha Yannick oder eigentlich mittlerweile Ale Yannick. Nicht alle sind auf den sozialen Medien vertreten, also ich meine Instagram. Und daher weiß es vielleicht der ein oder andere noch nicht. Letzte Woche Montag, direkt nach dem Ironman, wussten wir noch nicht, ob es für eine Quali reicht oder nicht. Ja, mittlerweile konnte man vernehmen, es heißt Ale Yannick, es geht für dich nach Nizza. Aber hol uns vielleicht erstmal selber ab, wie der Montag noch für dich verlief und wie das war mit der Slotvergabe letztendlich. Und ja, nimm uns einfach mal mit, wie das ist, wenn man den Tag vorher einen Ironman gefinisht hat und dann als Amateurathlet dort einige Stunden verharren muss und in Unsicherheit, bis es dann endlich soweit ist.
Ja, servus Markus. Genau, schlussendlich um irgendwo 4 Uhr wusste ich dann, dass wir tatsächlich die Quali erreicht haben, aber du hast es erwähnt, es war ein stundenlanger Prozess, der ich glaube um 1 Uhr begann es mit der Rangverkündigung zuerst, was natürlich auch schon an sich irgendwie eine gute Stunde brauchte. Und danach fingen sie an mit der Slotvergabe. Natürlich zuerst bei den Damen, danach bei den Herren und jeweils von der ältesten Generation bis zur jüngsten. Und demzufolge, da ich natürlich ein Mann bin der jüngsten Generation, mussten wir sagenhaft 3 Stunden dort warten, bis dann endlich meine Altersgruppe aufgerufen wurde. Und es gab 5 Slots und mit dem 4. Platz gab es da kein Wenn oder Aber, da war der Platz fixiert und den hat man natürlich dankend und glücklich angenommen, würde ich sagen.
Okay, das klingt erstmal richtig cool. Du hast gesagt, es gab 5 Slots. Die anderen 3, die jetzt vor dir waren, die ersten 3, haben die auch alle ihren Slot angenommen oder gab es da welche, die den nicht angenommen haben und der nach hinten weitergereicht wurde in der Altersklasse?
Nee, es war tatsächlich schon so, dass in meiner Altersklasse jeder den angenommen hat. Also da gab es keinen weiteren Slot oder quasi ein Weitergeben. Das Phänomen stellte ich mehr bei den älteren Generationen fest, aber so in meiner Altersgruppe wie auch die darüber, die nahmen das jeweils sofort entgegen.
Okay, also das ist dann natürlich, ne? Also umso besser, dass es 5 Slots gab und gut zu wissen, auch natürlich für nächstes Jahr wird es dann nochmal intensiver mit Hawaii, weil da gibt es natürlich weniger Slots und also einfach aufgrund dadurch, dass es nur eine Weltmeisterschaft gibt. Aber wir wollen auch mal ein bisschen nach Frankreich gucken. Wie war das für dich, als du dann, also du hast es ja jetzt realisiert, hast es gesagt, aber was hat das in dem Moment bedeutet für dich? Hat das das Rennen irgendwie nochmal anders dargestellt? Hast du das dann nochmal anders werten können? Oder ja, was hat das bedeutet, dann wirklich jetzt dieses Jahr das erste Mal bei der Weltmeisterschaft im Ironman starten zu können?
Ja, ich glaube, es hat tatsächlich nochmals besser veranschaulicht, was für eine Leistung das man eigentlich erbringen konnte, auch wenn natürlich nicht die angestrebte Zeit erfüllt werden konnte, hat man trotzdem nochmals gesehen, was quasi wie stark, dass man unterwegs war. Der 4. Platz von irgendwie über 100 Teilnehmenden und eben den Einzug in die Weltmeisterschaft hat es wie nochmals verdeutlicht, was für eine Leistung, dass man jetzt innerhalb der letzten 10 Monaten quasi oder aufgrund der letzten 10 Monaten hier absolvieren konnte. Und ich denke, das hat es sicherlich schon nochmals die Augen geöffnet.
Okay, ja, definitiv. Da ist richtig viel passiert und damit kannst du als Athlet absolut zufrieden sein. Du warst dann Dienstag wieder auf Arbeit und ich erinnere mich noch, dass du, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, vielleicht hast du es auch gar nicht in der Folge erzählt, aber du hast gesagt, dass der ein oder andere gesagt hat, ja, den ersten Ironman, den macht man so in 12, 13 Stunden und dass deine ambitionierten Ziele teilweise manchmal als sehr, sehr doll ambitioniert betrachtet wurden. Wie wurde das vielleicht jetzt vernommen mit der Zeit? Natürlich, wie du sagst, wollten wir gern 20 Minuten, 25 Minuten schneller sein, aber wir haben das ja letzte Woche Montag aufgrund der Bedingungen und so weiter ausgewertet. Das ist die Aufgabe für die nächsten Rennen. Aber wie wurde das wahrgenommen? Also erstmal natürlich von deinem direkten Umfeld, aber auch von deinem erweiterten Umfeld.
Ja, ich habe es tatsächlich mal in einem Podcast erwähnt und man muss zugeben, Ich glaube, mit dem Einzug in die WM oder quasi für Nizza haben die wenigsten damit gerechnet oder beziehungsweise das Gelächter, wenn man das so sagen darf oder kann, war eher auf dies bezogen natürlich gewesen und da konnte man doch relativ gut jetzt dann ja, mit einem gestärkten Rücken ins Büro gehen und das vorweisen. Also demzufolge war die Überraschung bei einigen schon vorhanden, aber schlussendlich haben sie sich alle gefreut und ich glaube, das hat es auch einmal nochmals mehr bestätigt, dass man, wenn man ambitionierte Ziele hat, die auch verfolgen sollte, unabhängig davon, was andere dafür denken, weil eben man hat es gut gesehen, man kann es erreichen, wenn man möchte.
Ja, so wie du sagst, ne, man kann das erreichen, wenn man viel investiert, wenn man bereit ist, auch vielleicht das ein oder andere Mal den Prozentpunkt mehr zu geben. Und es hat jetzt schlussendlich geklappt. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, die Woche danach im Ironman, also natürlich der Lauf, ne, energetisch war da nicht mehr viel da. Deswegen konntest du natürlich muskulär gar nicht all in gehen. Aber jetzt in die Woche nach dem Ironman, wenn du das jetzt mal so resümierst, wir haben heute Samstag. Wie hast du dich die ganze Woche überlang gefühlt? Also von Dienstag an, nach der Rückreise bis heute zum Samstag.
Ja, es war sein Hoch und Tief. Also man muss natürlich noch erwähnen, am Montag konnte ich noch irgendwie kaum laufen. Als da die Slotvergabe war, sprangen einige voller Vorfreude quasi nach vorne. Bei mir war es mehr so ein halbwegs Kriechen und Laufen nach vorne. Aber Dienstag, Mittwoch kam es dann besser und irgendwie, ich würde sagen, ab Donnerstag oder seit Donnerstag spüre ich kaum mehr was per se in den Muskeln, aber wenn man quasi die Zahlen von den Trainingseinheiten anschaut, dann muss man schon sagen, dass irgendwo noch eine Vorbelastung vorhanden ist, auch wenn die aktuell noch nicht so spürbar ist. Vielleicht ist auch energetisch noch irgendwo etwas, wo die Puffer noch nicht aufgefüllt sind, aber schlussendlich ist irgend sicherlich noch ein gewissen Erholungsbedarf vorhanden.
Ja, definitiv. Den Ironman, der kostet halt richtig Körner und natürlich muss man natürlich auch leider sagen, wenn man halt energetisch auf Grundeis läuft, dann noch mal umso mehr. Und dementsprechend kostet das halt einfach Regenerationszeit, aber das ist natürlich auch vollkommen normal. Wie hoch ist jetzt, also die war ja schon direkt nach dem Rennen in Klagenfurt hoch, aber wie hoch ist jetzt nochmal die Motivation in Nizza? Nochmal richtig Gas zu geben und natürlich wussten wir vor Klagenfurt jetzt nicht unbedingt, dass es einer der heißesten Tage wird oder jetzt, also es gibt wahrscheinlich noch heißere Tage, aber zu dem Zeitpunkt im Jahre 2025 in Nizza ist relativ klar, das wird heiß werden und nichtsdestotrotz ist das eine Strecke, die dir vom Athletentypus als leichter Athlet nochmal entgegenkommt. Wie groß ist da jetzt die Vorfreude nochmal was zu investieren oder auch die Bereitschaft, da wirklich jetzt all in zu gehen für das Rennen.
Ja, also ich würde sagen, hin oder her, ob es jetzt eine Quali geworden wäre oder nicht, ist natürlich die Bereitschaft immer vorhanden, bei den Races dann voll all in zu gehen. War natürlich schade, dass es bei Kärnten nicht ganz klappte, da ich einfach energetisch schon ausgelaugt war nach dem Radfahren. Aber demzufolge freue ich mich eigentlich mehr darauf, jetzt die Konsequenzen aus dem ersten Rennen zu analysieren und demzufolge das zu verbessern und eigentlich quasi mehr auf diesen Schritt, dass man hier eine neue Philosophie oder eine neue Technik dann in Nizza anwenden kann, mit der Hoffnung, dass es dann noch besser klappt. Und das ist auch quasi fast der größere Motivator anstelle die WM an sich. Schlussendlich ist es cool, die WM, aber für mich denke ich, ist es umso besser, hier noch Erfahrung zu sammeln und wieder neue Methodiken anzuwenden.
Ja, definitiv. Ne? Da darf halt immer nicht vergessen, auch in Nizza sind wir dann eventuell bei 12 oder 13 Monate Triathlon. Also ist jetzt immer noch relativ neu und Novize. Und dann aber schon, sage ich mal, eine Halbdistanz dieses Jahr und dann noch eine Ironman WM. So wie du sagst, sammelt man Erfahrung, sammelt man Sachen. Aber was sind jetzt zum Beispiel schon Erfahrungen aus dem Rennen, wenn du jetzt so eine Woche später Revue passieren lässt. Also wir haben ja schon vorher gesprochen, du hast das Gefühl, du brauchst ein bisschen mehr Zeit fürs Tapering. Wir hatten jetzt 7, 8 Tage angewandt, das war ein bisschen zu wenig. Da werden wir das nächste Mal mehr machen. Was sind noch so Learnings, die du jetzt einfach so ad hoc schon parat hast, die du bei dem nächsten Ironman gerne anders machen wollen würdest?
Ja, sicherlich eben das Tapering, das hast du angesprochen. Dann denke ich auch mit der Ernährung, was man vor dem Wettkampf noch isst, könnte man noch ein wenig optimieren, dass es je nachdem auch nicht so auf den Magen stößt. Und schlussendlich, ich glaube, der wichtigste Punkt ist definitiv, wenn man nach dem Schwimmen auf das Fahrrad steigt. Und das ist natürlich ein wenig gemein. Bei mir ist quasi das Fahrradfahren fast die liebste Aktivität. Ich komme ja schlussendlich auch von daher, von dieser Aktivität, dass man dort nicht zu so übermotiviert ist und sich dann versucht, auch noch in der zweiten Runde zurückzuhalten, obwohl man sich noch fit fühlt, damit man danach eben trotzdem halt noch für 3 weiteren Stunden ja Energie hat. Und ich glaube, das war quasi die größte Knacknuss, dass ich mich einfach in der zweiten Runde noch so fit fühlte. Da wollte ich etwas riskieren, war nicht schlecht, man hat mal die Erfahrung gesammelt, aber der Schuss hätte definitiv auch nach hinten ausgehen können.
Ja, also wie gesagt, die mentale Bereitschaft so in dem Zustand hatten ja alle, aber wir wissen ja nicht, wer wie energetisch war, den Marathon zu laufen. Das ist definitiv kein Spaß. Also ja, das ist eher so ein Schritt vor den anderen und irgendwie ins Ziel kommt, hatten wir ja letzte Woche schon. Aber klar, das sind die Learnings, die wir ja angehen. Und diese Woche stand ganz natürlich im Zeichen der Regeneration. Aber wir haben trainiert und auch ganz gutes Volumen wieder schon reingekriegt. Jetzt Ende nächster Woche ist es so, dass wir schon wieder ein bisschen Intensität planen. Wenn du so heute schauen würdest am Samstag, denkst du nächste Woche, Ende nächster Woche bist du schon wieder bereit für leichte Intensitäten? Oder ist das so, wo du sagst, oh, da hast du doch so ein bisschen Bauchschmerzen schon mit?
Nee, ich glaube, bis sicherlich Ende nächste Woche sollten wir dann schon wieder fit sein. Also schlussendlich haben wir doch jetzt aktuell ein hohes Volumen, allerdings leichte Intensität und das ist auch gut so. Eben wie gesagt, oder anfangs des Podcasts aktuell merke ich oder spüren wir anhand der Zahlen, dass irgendwo noch Erholungsbedarf vorhanden ist. Aber wenn man jetzt ein wenig die Erholungskurve anschaut, was ich jetzt quasi von innerhalb letzten 6 Tagen gemacht hat, denke ich, wenn man mir hier nochmals 3, 4 Tage gibt, dann sollte der Körper dann schon erholt genügend sein, um wieder leichte bzw. mittlere Intensitäten nachgehen zu können.
Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Noch eine kurze Frage zur Nachrenngestaltung. Du bist ja quasi am Montag dann 16 Uhr nach Haus gefahren. Wann warst du zurück in Zürich oder Zürich im Umland?
Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den man in Zukunft anders gestalten möchte, weil ja 16 Uhr losgefahren, 7 Stunden den Rhein durchfahren. Natürlich hat man hier noch Pausen eingelegt. Es war irgendwo kurz, ich glaube halb 12 am Abend kam ich an und am nächsten Tag um 7 Uhr begann die Arbeit. Es hat sich sehr gezogen die Woche. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den man in Zukunft anders machen würde.
Wie, ja gut, das, die Slot-Vergabe kann natürlich auch immer ein bisschen früher sein und so weiter, ne? Also, was du sagst, um eins, ich denke eigentlich auch, also ich kenne das auch, dass sie eigentlich um 10 oder um 9 sogar anfängt, aber gut, jetzt war's so. Aber wie hast du dich den nächsten Tag gefühlt? Also warst du schon noch gut gerädert oder ging das eigentlich?
Ja, eben muskulär habe ich es noch leicht gespürt, aber das ging eigentlich. Es war quasi mehr einfach der ganze Stress. Man wusste, man hat noch nichts ausgepackt. Irgendwo muss man das Fahrrad mal noch reinigen, dann das ganze Gepäck wieder aussortieren, Wäsche machen und dazu noch arbeiten. Und gewusst eigentlich quasi auf der Arbeit ist es nicht so, dass die Arbeit irgendwie gemacht wurde, sondern die hat sich jetzt einfach angestaut und da muss man jetzt auch vorwärts halten, damit man das abarbeiten kann. Also demzufolge war es Anfangswoche schon mehr einfach Prioritäten setzen und nachgehen dem, was am wichtigsten war.
Ja, krass auf alle Fälle. Also es ist natürlich, wie du sagst, eine riesige Herausforderung, ne? Also du sagst halt natürlich durch die Woche Urlaub, ist in der Position, die du dann da wahrscheinlich hast, auch einiges liegen geblieben. Dann kommst du wieder nach dem Ironman und bist halt eigentlich vom Sonntag gut bedient oder bist natürlich körperlich müde, aber musst natürlich geistig voll da sein, um da den Workload halt zu schaffen. Ja, das sind natürlich Insights, die alle Amateure hören wollen und wie es halt bei den meisten Amateuren, also denen geht es ja auch so und die müssen das ja auch leisten. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Vorbereitung für Nizza und in der Planung, aber hol die Hörer vielleicht mal ab. Welche Rennen kommen noch vorher, bevor es dann zur Ironman WM am 14. September nach Südfrankreich geht?
Ja, geplant wären ja noch zwei 70.3 Ironmans, einmal in Tschechien und einmal Zell am See. Allerdings aufgrund, quasi dann hätten wir all, Tschechien wäre, ist Mitte August, Zell am See Ende August und dann Mitte September die WM, das wäre ein wenig zu gestaffelt oder zu nahe aufeinander und demzufolge werde ich jetzt einfach sicherlich noch den in Tschechien nachgehen und Zell am See werden wir auslassen. Demzufolge, um hier sicherlich genügend Regeneration und Vorbereitungszeit wieder einzuplanen für die WM dann am 14. September in Nizza.
Ja, also wie du halt schon sagst, wenn man jetzt noch 70.3 und Zell am See macht und den in Tschechien, da hat man alle 2 Wochen Rennen, dann fehlen halt lange Trainingsphasen und wenn du, wir haben jetzt ja auch, das ist natürlich auch nochmal eine gute Frage, wenn du sagst, lange Trainingsphasen, das haben wir natürlich jetzt in Bezug auf Nizza besprochen. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, wir hatten ja die schwere Entscheidung gefällt, beziehungsweise du in Absprache mit mir, dass wir St. Pölten auslassen. Wenn du das jetzt alles so ein bisschen, also ne, das ist natürlich Kaffeesatzlesen, weil wir wissen nicht, was wäre, wenn. Aber wenn du es jetzt objektiv betrachtest, denkst du, es war eine gute Entscheidung? Oder denkst du, wenn du das Rennen gemacht hättest, hättest du doch genauso gut trainieren können, es hätte keinen Unterschied gemacht?
Nee, also ich glaube, sicherlich, also das mit der Grippe eben, wie gesagt, das wäre definitiv zu hohes Kaffeesatzlesen gewesen. Aber das mit dem Knie, ich meine, da haben wir klare Fakten, die Indikatoren, das wäre nicht aufgegangen. Schlussendlich hatte ich ja noch Knieschmerzen am Donnerstag, also quasi am 3 Tage vor dem Ironman selbst. Und ich habe es ja dir quasi gesagt, ich weiß nicht, wie das Knie mitmacht. Und ja, demzufolge glaube ich, wenn wir das noch mehr belastet hätten durch St. Pölten, und da müssen wir ehrlich sein, schlussendlich, wenn man im Race ist, dann gibt man alles, da kann man sich nicht so extrem zurückhalten. Da, ich würde behaupten, das wäre zu sportlich gewesen für das Knie, also das hätte je nachdem vielleicht gar nicht mehr mitgemacht.
Ja, also ich denke auch, es war die richtige Entscheidung, sowohl von der Grippe her, ne, als auch von dem Knie, was das Wichtige ist. Grippe wissen wir nicht genau, aber einfach aufgrund des Trainings, was wir noch realisieren können. Du hast es gerade angesprochen, das Knie, ja, war es schon beim Physio, was bei allen Triathleten oder Läufern natürlich immer so ein bisschen die Problemstellung ist, hat man bei dir schon gefunden, hintere Kette. Krafttraining müssen wir in den nächsten Wochen ran, die stabiler machen und da auf alle Fälle einfach präventiv arbeiten. Ne? Aber was natürlich jetzt interessant ist, ist, wie verhält sich's aktuell und was macht's jetzt nach dem Ironman?
Ja, es ist und bleibt, glaube ich, nach wie vor eine Wundertüte leider. Am Ironman selbst habe ich es ja gar nicht gespürt, da war ich sehr überrascht, aber vielleicht müssen wir auch ja, zugeben, dass dort die Belastung relativ gering war, weil ich ja energetisch keine Energie mehr hatte und demzufolge ganz andere Paces laufte als gewöhnlich. Jetzt kommt aber der Schmerz schon wieder langsam, quasi, weil wir halt jetzt wieder normal in der Trainingsphase sind. Ja, ich glaube, es bleibt ein Hoch und Tief. Wir werden sicherlich nächste Woche wird nochmals einen Termin haben mit der Sportärztin und dann werden wir das anschauen. Gegebenenfalls müssen wir hier weiter mit Stoßwellen arbeiten. Ja, ganz optimal ist es noch nicht und ich glaube, das Ziel ist jetzt einfach sicherlich möglichst schnell so etwas abzuklingen lassen, dass es dann hoffentlich nicht mehr in Nizza vorhanden ist.
Ja, also ich habe es glücklicherweise jetzt nicht, aber ich kenne das auch. Also es ist bestimmt schon 5 oder 6 Jahre her, aber als ich das mal hatte, es hatte so wie bei dir, hatte ich das auch irgendwie 3 oder 4 Monate gezogen, bis ich das im Griff hatte. Aber es war ähnlich wie bei dir, wenn ich nichts gemacht habe und nicht gelaufen bin, ist es sogar schlimmer geworden. Also das ist so ein bisschen so, also man versteht das nicht ganz, aber wie gesagt, wir gucken da im Training, dass wir das in den Griff bekommen und darauf achten. Sonst, jetzt Richtung Nizza, also wir wollen nochmal einen Fokus auf das Schwimmen legen, dann natürlich auch auf Koppelläufe, die natürlich aufgrund der Sache mit dem Knie ein Stück zu kurz gekommen sind. Nizza wird das erste Mal schwimmen im offenen Meer, also im Mittelmeer. Erfreust du dich darauf? Ist das was Besonderes oder ist das so, sagst du, ah, nö, das passt schon, das ist ja egal, ob das Meer oder See ist?
Ah, ich glaube, Wenn man eine Vorliebe zum Wasser hat, dann wäre es egal. Aber ich glaube, hier, ja, ist irgendwo immer noch die Angstphase. Angst ist, glaube ich, übertrieben, aber der Respekt vor irgendwie hohen Wellen und dann trotzdem irgendwie 3,8 Kilometer da drinnen zu schwimmen, ist noch vorhanden. Es schadet demzufolge sicherlich nicht, dass ich das sicherlich vorher noch üben gehe, im offenen Meer schwimmen. Aber ja, also irgendwo ein gewisser Respekt ist meinerseits eben noch vorhanden. Also ganz locker werde ich aktuell noch nicht hingehen können.
Okay, ja, wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen Zeit, so dass man auch das adaptieren kann, das Schwimmen im offenen Meer. Hast du dir für die Radstrecke schon Gedanken gemacht? Möchtest du dort nur mit einem Hochprofilrad fahren oder auch mit Scheibe? Ne? Gibt ja 1000 Varianten in Nizza, das ist natürlich auch immer persönliches Empfinden, ist alles schnell. Muss man natürlich gucken, ne? Oder bist du in den Gedanken soweit noch gar nicht?
Ich habe tatsächlich etwas schon aufgefangen, eben genau dort quasi, ob man wirklich eine Scheibe verwenden möchte. Aber ich muss ehrlich zugeben, da habe ich zu wenig Gedanken aktuell noch gemacht. Ich habe es erst mal aufgeschnappt. Ich glaube, schlussendlich, ja, fährt man mit Scheibe oder ohne Scheibe, wahrscheinlich macht es mehr nur noch so placebomäßig etwas aus, ob man jetzt eine hat oder nicht. Ja, aber schlussendlich muss man dann mal noch die genauen Zahlen anschauen, Höhenmeter, Winddaten, was dann am besten eigentlich quasi für den Tag ist.
Ja, definitiv. Also definitiv ist das, also es gab ja mal die Diskussion, die haben wir in dem anderen Podcast mit den anderen Jungs besprochen, was schneller ist. Ich glaube halt, eine normale Felge ist halt einfacher vom Handling als eine Scheibe in den Kurven, aber wenn man wie du vom Mountainbike kommt, dann ist Bike-Handling ja jetzt nicht die große Aufgabe. Das hat man ja dann in sein Gen. Dementsprechend ist da ja noch ein bisschen Zeit. Dein Support-Team, was dich natürlich in Klagenfurt über die Strecke, sag ich mal, angefeuert und gepusht hat, ist das in Nizza auch dabei?
Teils, also von gewiss weiß ich aktuell noch nicht, weil sie halt eben auch mit dem Arbeitgeber schauen müssen, ob sie sich frei machen können. Von anderen weiß ich, dass sie sicherlich Zeit haben und sich die Zeit nehmen. Also ich glaube, in den nächsten Wochen weiß ich dann mehr, aber sicherlich das Supporter-Team wird teils dort sein, wie auch noch weitere Kollegen oder Kolleginnen. Und demzufolge denke ich, hat es wieder genügend Leute, die mich dann vor Ort anfeuern.
Wie wichtig ist das jetzt nochmal nachbetrachten für dich? Also du hast es ja letzte Woche schon gesagt, aber wenn man jetzt so mit einer Woche Abstand auf so ein Rennen zurückblickt und dann natürlich auch mit seinen Freunden, mit seiner Familie und allen anderen Leuten, die halt mitgefiebert haben, mit einem die Emotionen teilen konnte, direkt nach dem Rennen oder auch jetzt, ne, du hast ja gesagt, direkt nach dem Rennen warst du komplett hinüber, da war nicht so viel mit teilen, aber jetzt eine Woche später. Wie wichtig ist das für dich, dass man solche, also durch die Entbehrung und durch das Training über die Monate, langfristig auch Jahre, aber wie, dass man solche Momente dann auch teilen kann?
Ja, die sind sehr wichtig. Also schlussendlich, ich glaube, das geht gern mal im Alltag unter, durch das, dass man ja viel alleine unterwegs ist, quasi in den Trainingseinheiten, auch Vorbesprechungen, Nachbesprechungen, Gedanken darüber machen. Wenig wird mit der Familie geteilt oder quasi nach außen getragen, durch das natürlich jeder seine eigene Baustellen hat und sein eigenes privates Leben. Und umso schöner ist es danach quasi zu sehen, dass trotzdem jederzeit man auf das Umfeld zählen kann und sie stützend hinter einem stehen. Sehe ich jetzt überhaupt nicht als selbstverständlich an. Und demzufolge bin ich extrem dankbar gewesen, dass sie mitgekommen sind. Ich meine, schon nur in der Vorbereitung war es einfach viel entspannter zu wissen, hey, es ist jemand hier, man kann sich vollkommen auf den Wettkampf fokussieren und was rechts und links passiert, wird zum größten Teil von der Familie oder quasi vom Umfeld absorbiert und aufgenommen und sie regeln alles. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Nachhinein. Also schlussendlich dann zu wissen, dass man die Autofahrt zum Beispiel nicht alleine macht oder quasi nahe zu Hause angekommen ist und jemand kümmert sich dann um den Rest des Haushaltes und man kann sich wieder dann quasi auf das Training fokussieren oder auf die Arbeit, ist natürlich extrem schön und schätzend und ich glaube, das zeigt einfach einmal nochmals mehr, dass man, obwohl man eine sportliche Tätigkeit ausübt, die meistens alleine ausgeübt wird, dass er hier trotzdem eigentlich ein wesentlicher Bestandteil das ganze Umfeld darstellt.
Das ist richtig cool, das zu hören, weil sonst hört man das immer nur so ein bisschen aus der Profiszene. Aber das jetzt natürlich auch aus der Amateurszene zu hören, dass du sagst, dass das Umfeld einfach mit der hohen Belastung auch mit Vollzeitarbeit da ja eigentlich sogar noch mal höher ist, das ganze Training unterzukriegen, weil alle, die dort in gewisser Art und Weise konkurrenzfähig sind und in deinem Bereich unterwegs waren, die trainieren 15 bis 20 Stunden oder 22 Stunden irgendwelche Sachen, wo da publiziert wird, dass da nur 5 Stunden die Woche trainiert werden für ein Ironman. Das glaube ich einfach nicht. Und so wie du halt sagst, ne, wenn man das dann mit der Arbeitszeit und den Wegen und so weiter, dann kommt man locker auf eine 70-Stunden-Woche. Und da ist natürlich jetzt cool, auch nach Betrachten von dir zu hören, dass da viele, viele Akteure im Hintergrund mitwirken, dass das überhaupt möglich ist.
Definitiv. Also da, ich glaube, da belügt man sich selbst wie auch die Öffentlichkeit, wenn man sagen würde, die letzten 10 Monaten habe ich selbst gemanagt. Also das ist eigentlich quasi hauptsächlich verdankend meiner Familie oder quasi meinem Umfeld, dass er durch quasi rechts und links schaut, hey, wie kann man hier unterstützend helfen, sodass es gut geht, quasi, sodass mein Leben quasi mit dem Sport und mit der Arbeit aufgeht.
Ja, also danke nochmal auch, ne, von uns hier allen, dass ihr Yannick da auf dem Weg so geil unterstützt und da ihn den Rücken frei haltet. Wir gehen nochmal weiter zu Port und so weiter. Du hast gesagt, du bist jetzt hier kurz, also ich war auch erst kurz vorher da vor Podcast, aber du warst heute noch bei deinem Bike-Mechaniker oder deinem Sponsor beziehungsweise Partner Redi Sport. Was habt ihr gemacht, oder mit deinem Fahrrad? Was war los?
Wir haben quasi einfach nochmals den Käfig umgebaut. Also quasi, er hat ja spezifisch auf den Wettkampf hin ein aerodynamischer Käfig erhalten von Keramik Speed. Aber das Keramik, das kennt jeder, das ist halt extrem anfällig. Und da würde es mich dann auch ein wenig das Geld reuen, wenn ich den einfach auch für das Training drauf habe. Denn zufolge haben wir das umgebaut. Und was wir noch analysiert haben, dass also glücklicherweise geschah es nicht im Wettkampf, aber als ich dann in der Transitzone am Schluss mein Fahrrad abholte, stellte ich fest, dass ich eine Platte hatte vorne. Und ja, dem sind wir jetzt auf den Grund gegangen, wie kam es überhaupt zustande, dass eine Platte kam, weil eben beim Fahren stellte ich nichts fest während dem Wettkampf und es war ein nigelnagelneuer Reifen wie auch Schlauch. Demzufolge war es mir relativ wichtig, dass wir hier nochmal das Ganze aufrollen und anschauen, sind die Konsequenzen für nächstes Mal, dass so etwas nicht noch was passiert.
Und was war's, wenn wir ihn fragen dürfen? Oder sag ich mal, ne, was es war, ist ja auch, ne, man guckt danach, was es sein kann, aber eurer Meinung nach, was konntet ihr rausfinden?
Ja, es war noch spannend. Also wir hatten tatsächlich gut eine Dreiviertelstunde gesucht bei einem banalen Schlauch, was das Problem sein könnte. Und wir haben dann festgestellt, ich setze halt, bei Schwalbe auf Aerotans, also die Ultraleichten. Und dann hat sich tatsächlich die Verbindungsstelle zwischen Ventil und Schlauch leicht gelöst. Und dort ist die Luft rausgekommen. Und das hat sich natürlich quasi immer nur leicht ergeben. Demzufolge habe ich es wahrscheinlich beim Fahrradfahren nicht gemerkt. Und morgens früh habe ich ja den Reifen nochmals voll aufgepumpt. Und wahrscheinlich hat es dann gereicht beim Stehen und also quasi während ich hier laufen ging, und das Fahrrad einfach wieder in der Transitzone war, dass die Luft ganz entweichen konnte. Und sehr wahrscheinlich entstand es dadurch, dass das Ventil beim Pumpen quasi nicht ganz arretiert ist. Und wenn man das ein wenig nach links und rechts bewegt, was natürlich gern geschieht beim Pumpen, dann hat das wahrscheinlich die Verbindungsstelle gelöst. Und das war wahrscheinlich ja, das ist die Problemstelle.
Ah, krass, aber das ist natürlich gute Insights und auch interessant da jetzt, sage ich mal, da das Ganze nachzubetrachten, weil so wie du sagst, wenn das im Rennen passiert, also ja, klar, das ist dann vielleicht nicht der optimale Reifendruck, wenn es dann ein halbes Bar weniger ist, aber okay, dann verliert man da vielleicht 3, 4, 5 Watt, es geht aber nicht die Welt unter, aber wenn der Schlauch ganz platt ist, dann ist halt nicht so geil.
Ja, definitiv. Und davor hatte ich dann schon ein wenig Respekt. Also quasi schon während dem ganzen Wettkampf dachte ich mir, das ist immer so gedacht, ich hoffe, ich nie eine Platte, hoffe, ich nie eine Platte. Und dann tatsächlich eben bis Kilometer 180 war kein Problem. Und am Abend, so gefühlte 5 Stunden später, holte ich das Fahrrad ab und schaue so einen Reifen an und denke, nee, das kann doch nicht wahr sein. Wie ist hier eine Platte entstanden? Und daher war es mir wirklich sehr wichtig, dass wir das mit Rennsport genauestens analysieren, wie das entstehen kann, weil das müssen wir schauen, dass wir das nächstes Mal verhindern oder beziehungsweise jetzt setzen wir auf einen anderen Schlauch, sodass wir hier mal andere Erfahrungen machen können.
Ja, okay, das klingt ja erstmal gut. Ja, in dem Sinne denke ich, das passt soweit. Also wir haben jetzt ein Update. Nächste Woche schauen wir natürlich nochmal wieder genauer ins Training. Ja, nach dem Ironman ist vor dem Ironman. Und jetzt geht's auf nach Frankreich, oder?
Definitiv, also die Reise geht fort. Gibt noch dazwischen einen kurzen 70.3 Ironman und dann würde ich sagen, die Weltmeisterschaft ruft.
Genau, in dem Sinne, alle Yannick, alle an alle Hörer und wir hören uns nächste Woche Montag.
Definitiv. Ciao, Markus.